Hallo, weiter geht's. Ich glaube, dass heute die letzte Vorlesung ist zu Phase 2 in unserer kleinen Veranstaltung mit Gruppentheorie aus historischer Perspektive. Und ich denke, dass wir den Übergang zur Phase 3 heute auch schon ein bisschen besprechen können. Und dann gibt es auch noch Orga-Kram zu besprechen. Das machen wir aber vielleicht am Ende. Ich habe nur jetzt einmal die Frage, ob bei denen, die dabei sind und die... Oh. Moin! Oh, das ist toll, dann kriegen Sie meine Frage auch mit. Wenn Sie die heute Abend dazu. Es gibt ja, also manche Menschen sind ja einfach nur zum Spaß hier. Und dann gibt es aber auch die, die wirklich so Punkte bekommen wollen. Und den habe ich dann geschrieben und habe mal so kurz den Stand der Dinge aus meiner Sicht angesprochen und was noch fehlt. Und jetzt ist meine Frage, ob da jemand nochmal Rücksprachebedarf hat. Nach dem Motto, ich habe die E-Mail nicht verstanden oder da war was falsch oder ich habe jetzt noch Nachgesprächsbedarf. Hätte ja sein können. Okay. Gut, wenn es nicht so ist, dann lass uns hier mal. Und wir können ja nachher einmal gucken am Ende der Vorlesung, was wir dann heute genau machen wollen. Und nächste Woche müssen wir auf jeden Fall auch besprechen. Aber nicht der Expert. Jetzt reden wir über Suzuki, bei dem ich übrigens nicht weiß, ob ich ihn richtig ausspreche. Es ist einfach nur die Aussprache, die ich am häufigsten höre. Ganz selten höre ich Suzuki, aber wirklich selten. Wir haben über seine Arbeit aus dem Jahr 1957 gesprochen. Eine der ersten, die ich gefunden habe, die auf Brauer Fowler Bezug nehmen. Und da ging es um die Eigenschaft B, B wie Weisener, das waren die Vorarbeiten. Und dann gab es noch Eigenschaft N, da war irgendwas nilpotent. Und wir haben unter anderem am Ende gesehen, dass da der zu der Zeit gerade erst oder noch nicht mal veröffentlichte Satz von Brau Suzuki Wall verwendet wurde, zu dem es Irritationen gab, unter anderem bei mir. Und das wird sich in einer Podcast-Folge klären, denn inzwischen habe ich verstanden, woher meine Irritation kam. Und es wurde auch ein Satz von Rivet verwendet, in dem es darum ging, alternierende Gruppen, also die alternierende Gruppe Alt 5 zu charakterisieren. Da haben wir letztes Mal drüber geredet. Und dann haben wir auch schon angefangen, über die nächste Arbeit zu sprechen, 1959, wir sind immer noch bei Suzuki. Und die nächste Eigenschaft heißt CIA. Die Eigenschaft sagt, oder eine Gruppe hat Eigenschaft CIA, genau dann, wenn für alle Involutionen klein t aus der Gruppe gilt, dass der Zentralisator dieser Involutionen in der Gruppe Arbitrage. CIA, Centralizer of an Involution is Abelian. So kann man sich das merken. Suzuki macht das toll, wie ich finde, mit diesen Eigenschaften, dass man sich immer gut merken kann, was die bedeuten. Soweit ich mich erinnern kann, haben wir aber noch nicht viel über diese Eigenschaft gesprochen oder über diese Arbeit, in der er sich mit solchen Gruppen beschäftigt. Das machen wir jetzt und eine kleine Preview, was dann noch kommt. Heute wird einiges sehr skizzenhaft, weil da immer wieder Konzepte vorkommen, bei denen das Vorwissen hier so unterschiedlich ist, dass ich dann lieber nur skizzenhaft sage, so und so läuft das, das und das passiert, für die ExpertInnen, für die anderen, ist egal, ist nicht prüfungsrelevant. So ungefähr wird das heute laufen. Und dann gucken wir uns nämlich auch noch eine weitere Arbeit an, aus dem Jahr 1961, und da wird es dann richtig spannend, und das markiert auch die Übergang zur Phase 3. So, das ist der Plan für heute. Ich möchte ein kleines Lemma beweisen. In der Nummerierung, oh Mist, ich habe keine neuen Zahlen dran geschrieben. Na, das wird jetzt ein Spaß. Also, der letzte Satz war 3,14, stimmt's? Eine endliche, einfache, nicht-abelsche Gruppe mit Eigenschaft N ist isomorph zu Alt 5?
Ja.
3,14, stimmt das? Okay, dann ist nämlich jetzt das nächste Lemma 3,15 und ich mache die Nummerierung jetzt live. Ich sehe nicht, was da schief rumgeht. Zwei-Süderf-Untergruppe Groß S schreiben kann als S ist ein direktes Produkt, sage ich gleich was zum. Und Moment, Grammatik, dann ist das ab. Es existiert das und es gibt noch mehr für alle Informationen. Klein t aus Groß S gilt, dass der Zentralisator der Evolution, dass der Zentralisator der Evolution in der ganzen Gruppe dasselbe ist wie der Zentralisator der vollen 2-Süder-Untergruppe in der ganzen Gruppe. Das ist eins der Resultate, die da so am Anfang stehen in Suzukis Arbeit und auf die man sich da immer wieder beruft. Und ich finde es mal nett, sowas dann zu beweisen. Manchmal wird es ja auch gemacht in den Arbeiten, aber manchmal stehen diese Sachen auch einfach nur so als Bemerkung am Anfang nach dem Motto, wie man leicht sieht, bla. Und dann gucke ich immer, ob ich das wirklich leicht sehe oder ob nicht. Das ist unser kleines Lämmer, um uns an die Begriffe zu gewöhnen. Ach so, ein bisschen was soll ich vielleicht noch erklären. Dass man den Zentralisator der großen, also der 2-Süder-Untergruppe S, die wir da haben, als direktes Produkt schreiben kann, bedeutet, dass man Untergruppen findet, deren Produkt der Zentralisator ist und die sind beide normal da drin und sie schneiden sich trivial. Das alles steckt in diesen Informationen hier. Da kann ich gleich noch so ein kleines Erklärfenster zu machen, einfach weil nicht alle hier schon sich mit direkten Produkten befasst haben. Dass S da drin liegt, ist nicht so überraschend, denn wir überlegen uns ja vorher, dass S abelsch ist. Das heißt, S liegt in seinem eigenen Zentralisator, deswegen ist das irgendwie erwartbar. Aber wir sehen halt, wenn das überhaupt noch größer wird, dann wird es größer um irgendwas abelsches von ungerader Ordnung. Und wir gucken uns das einfach nach und nach alles an. In dem Moment, wo wir das direkte Produkt sprechen, mache ich da drüben noch so eine Box, so eine Infobox hin zum Thema direktes Produkt. Und dann gucke ich mal, wie Sie mich so anschauen, also was es noch für Fragen gibt. Naja, wenn es in der Gruppe gar keine Involution gibt, also wenn die Gruppe ungerade Ordnung hat, dann reden wir hier die ganze Zeit über die leere Menge und dann passiert da nichts Interessantes. Sei also G überhaupt eine Gruppe gerade Ordnung, dann gibt es eine Involution und die 2-Süder-Untergruppen sind dann nicht trivial. Ist das Lämmer nicht interessant? Das heißt, es ist alles wahr, aber es ist halt nicht interessant. Sei es die Ordnung von G gerade, insbesondere ist dann die Ordnung unserer 2-Süder-Untergruppe S, die wir uns hier genommen haben, mindestens 2. Nicht-triviale Gruppen von Primzahlpotenzordnung, dass sie ein nicht-triviales Zentrum haben. Hier haben wir eine Gruppe von Zahlpotenzordnung, die nicht-trivial ist. Das heißt, der nicht-triviales Zentrum, das heißt, wir können zum Zentrum von S irgendwas hernehmen. Zum Beispiel ein Element der Ordnung 2 mit Namen klein s. Die CIA-Eigenschaft an. Der Zentralisator ist abelsch. Das ist immer das kleine S. Ich gebe mir Mühe, das wirklich klein zu malen und sehr essig, damit man das sieht, dass es ein kleines S ist. Und das große S ist sehr groß und sehr essig. Aus Groß S mit dem kleinen S vertauschbar, liegen also in dem Zentralisator drin. Weiter ist Und Untergruppen von arischen Gruppen sind ebenfalls arisch. Deswegen ist jetzt unsere zwei Süder von der Gruppe Groß S arisch. Einverstanden? Erste Aussage gezeigt. Jetzt geht's weiter mit, es existiert eine arische Gruppe A, bla. Dann gucke ich mir noch den Zentralblatt von Groß S mal an. Also auch mit jedem einzelnen Element da drin, also mit dem kleinen s. Deswegen bin ich arisch. Alle Untergruppen von der arischen Gruppe Zentralseite von klein s sind arisch. Dieser Zentralseite von groß s liegt da drin und ist deswegen arisch. Mit allen Elementen aus Groß S vertauschbar, liegen also in dieser Untergruppe. Und jetzt können wir uns nochmal an die Struktur von arischen Gruppen erinnern. Ich mache hier mal so ein Erklärschmierzettelfenster. In der Übung habe ich schon darüber gesprochen, dass wir in arischen Gruppen, in endlichen arischen Gruppen, eine besonders übersichtliche Situation haben, wenn wir uns die Sylow-Struktur anschauen. Denn für jede Primzahl gibt es da immer nur genau eine Sylow-Untergruppe. Nochmal, warum ist es so? Na, wenn ich mir eine hernehme, dann kriege ich alle anderen durch Konjugation, denn alle Sylow-Untergruppen sind ja in der Gruppe konjugiert. Aber in einer arischen Gruppe macht Konjugation ja einfach gar nichts. Das heißt, ich kann von der einen, die ich gefunden habe, nirgendwo anders hin. Konjugation. Also gibt es wirklich keine. Gut, also reden wir kurz über arische Gruppen. Und ich nenne jetzt nicht A, sondern irgendwie anders. Ich nenne sie mal H. Sei H arisch für alle Primzahlen klein g der Gruppenordnung hat dann groß H genau eine Sylow-Untergruppe. Und die sind auch alle arisch. Und jetzt sortieren wir die einfach mal hin. Wir fangen mal an mit der Primzahl g. Falls die vorkommt, wissen wir nicht. Das heißt, wir haben dann eine Zwei-Sylow-Untergruppe, die nenne ich jetzt mal S, etwas suggestiv, so wie da oben. Na. Okay, wir haben jetzt eine Zwei-Sylow-Untergruppe S. Nur diese eine, die ist also ein Normalteiler. Jetzt gehe ich die anderen Primzahlen durch und die sortiere ich jetzt. Ich kann das der Größe nach machen, aber eigentlich ist es egal. Der Punkt ist, ich will alle ungeraden Primzahlen jetzt zusammenfassen. Also sagen wir mal, ungerade Primzahlen von 1 bis L. So, von 1 bis L. Und dann habe ich dazu passend jetzt immer eine Sylow-Untergruppe, die nenne ich jetzt groß Q1 bis groß QL. Die sind auch jeweils Normalteiler von A. Und weil die Ordnung der Gruppe H sich ja zusammensetzt aus den Primzahlpotenzen, die jeweils zu diesen Primzahlen gehören, und weil der Anteil, also weil die Primzahlpotenz, die man in der Gruppe auch nur sieht, immer genau die Ordnung dieser Gruppen ist, habe ich dann das H schreiben können als S mal 1 mal und so weiter mal QL. Denn das sind alles Normalteile, das Produkt dieser ganzen Leute ist immer eine Untergruppe und mit der Ordnung sehen wir, dass wir irgendwann fertig sind und ganz H rauskommen. So, was wissen wir noch? Wenn ich S mit dem Produkt der restlichen Sylow-Untergruppen und H. Das alles, was hier alles steht, also Q1 bis QL zusammengefasst, ist eine Untergruppe ungerader Ordnung. Denn alle Primzahlen, die ich da zugrunde gelegt habe, sind ja ungerade. Das heißt, ich hatte einfach ungerade Primzahlpotenzen. Das Produkt von ungeraden Primzahlpotenzen ist immer noch eine ungerade Zahl. Also ist das eine Gruppe ungerader Ordnung. Sie ist arisch, weil ja das H arisch ist. Und da das eine ungerade Zahl ist, sagt der Satz von Lagrange, dass der Durchschnitt von S und diesem Produkt 1 ist. brauchen ja einen Teil einer Zeitpotenzial und gleichzeitig einen Teil einer Umfragenzahl und das alles. Die einzelne natürliche Zahl ist gut. Das heißt, wir haben jetzt folgende Situation. H ist das Produkt dieser ganzen Zylindergruppen. Wenn ich die erste S nehme und mit dem Produkt der anderen schneide, kommt 1 raus. Und wenn ich die anderen alle zusammenfasse, ist das ein Normalteiler. Produkt von Normalteiler ist ein Normalteiler. Und keine Ordnung. Alles so arisch. Und das heißt, H hat folgende Struktur. H ist eine Zweigruppe, nämlich dieses S. Kreuz, das ist der Ausflug zu direkten Produkten. Kreuz, etwas von ungerader Ordnung, das nenne ich jetzt mal eben U, etwas von ungerader Ordnung, was arisch ist. Das haben wir jetzt konkret hingebastelt für eine arische Gruppe H, dass das so aussieht. Einverstanden? Und das wende ich jetzt an auf die Situation da oben mit dem Zentralisator von Groß S. Das ist nämlich eine arische Gruppe, das heißt, das wird jetzt unser H. Als Zwei-Sylow-Untergruppe davon nehme ich das, was hier auch S heißt, nämlich S. S ist ja eine Zwei-Sylow-Untergruppe der ganzen Gruppe und liegt da drin, muss also eine Zwei-Sylow-Untergruppe davon sein. Und mit dem Argument, das wir uns gerade überlegt haben, können wir jetzt einfach alle Sylow-Untergruppen zu ungeraden Primzahlen zusammenfassen, zu einem Normalteiler, der ungerade Ordnung hat und der arisch ist und der im direkten Produkt mit S die ganze Gruppe ergibt. Und damit haben wir gezeigt, was hier steht. Der Zentralisator von Groß S ist S, Kreuz, A und A ist eine arische Gruppe ungerade Ordnung. Und dann ist sogar konkret hingebastelt, wie das kommt. Wenn ich das jetzt hinschreibe, ist eine völlig andere Frage. Kurz drüber nachdenken. Aus S kriegen wir immer den gleichen Zentralisator, nämlich die Gruppe, die wir schon kennen. Zentralisator von Groß S. Das müssen wir uns jetzt noch überlegen. Naja. Es ist irgendwie hingucken, oder? Wenn ich in der Evolution in S bin, liege ich hier drin, bin mit allem aus S vertauschbar, weil es eine arische Gruppe ist, bin mit diesem A vertauschbar, weil es ein direktes Produkt ist. Das heißt, ich liege automatisch im Zentrum dieser Gruppe und umgekehrt liegt der Zentralisator von Groß S im Zentralisator von allem, was drin liegt. Das heißt, man kann das an der Struktur sofort sehen, aber ich schreibe trotzdem einen Satz. Oder zwei. Zum Schluss. Thank you. Deutsch wegen Eigenschaft CIA. Brauche ich das noch mehr? Das heißt, ich kann quasi. Nee, das ist alles genau oben. Habe ich die andere Richtung schon gegründet? Da hinten, auf der Zentralseite von dem kleinen Tier, auf der Zentralseite von dem großen. Es liegt. So. Ja. Da S in Zentralseite von dem kleinen T liegt. Also S ist ja die ganze Zeit arbeitet und T ist in Evolution daraus. Das heißt, S ist in T vertauschbar, liegt also im Zentralisator. Aber der ist ja arbeitet, das heißt, der kommutiert nun wiederum mit allen Elementen von Groß S und liegt deswegen in diesem Zentralisator drin. Das ist die andere Richtung. Haben wir ein bisschen geübt, mit dieser Eigenschaft CIA umzugehen, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Und ich gucke mal, ob es Fragen gibt. Dann schreibe ich jetzt noch ein bisschen mehr Kram an. Ja.
Zu diesem Fall, dass die Ordnung von G ungerade ist. Ich verstehe, dass die zweite Aussage der Trivial ist, aber da ist ja vorher noch dieses CG von S gleich S kurz an mit irgendeiner arabischen Gruppe. Aber CG von S wäre dann ja die ganze Gruppe, wenn die zwei Syrophilogruppen.
Ach so, du meinst, weil die jetzt trivial ist, dann ist. Ah, okay, du meinst da mit der leeren Eigenschaft. Ja, gucken wir nochmal hin. Also, Eigenschaft CIA zu haben, ich hätte jetzt ja gedacht, eine Gruppe ungerader Ordnung hat die automatisch, aber sie hat da keine Aussagekraft.
Ja.
Also schauen wir nochmal drauf. Wenn wir jetzt eine Gruppe ungerader Ordnung haben, dann ist S die triviale Untergruppe, die ist arbisch, das stimmt, aber der Zentralisator ist jetzt die ganze Gruppe, das heißt, dann würden wir hier behaupten, dass die ganze Gruppe arbisch ist.
Ja.
Das stimmt nicht. Ja, du hast recht. Vielen Dank. Gut aufgepasst. Dann. Möchte ich, glaube ich. Oh, dann müssen wir gleich mal bei Suzuki gucken, was er da schreibt. Also ob er irgendwo stehen hat, alle Gruppen sollen jetzt immer gerade Ordnung haben. Denn ansonsten wäre das da ja auch ein Fehler. Sei G eine endliche Gruppe gerade Ordnung. Und dann mache ich jetzt, dann wische ich das weg und mache stattdessen eine Bemerkung dazu. Vielen Dank. Nach Voraussetzung ist die Gruppenordnung gerade. Und dann mache ich stattdessen eine Bemerkung. Das stimmt alles. Und jetzt kommt die Bemerkung nach dem Moment. Und ich bin gespannt, ob wir gleich in der Arbeit sehen, dass du so viel selbst kommentiert.
Ja, daran erinnere ich mich nicht.
Bemerkung. Ungerade. Gruppen ungerade Ordnung. Thank you. noch nicht, was das OP macht, sondern wir beweisen noch, beziehungsweise ich erzähle noch so ein paar Ideen, die da in der Arbeit noch passieren.
Satz 30, 10.
Ah, jetzt werde ich mal aufpassen, ob da. Interessant, im Satz steht's. Das heißt, da lohnt sich dann wirklich gleich mal der Blick bei Suzuki rein, denn dann, das habe ich ja von ihm, das steht also bestimmt dann bei ihm auch explizit so da. Eine endliche gerade Ordnung mit Eigenschaft CIA. Und dann schreiben wir jetzt so eine Art Klassifizierung hin. Dann gilt nämlich eine der folgenden Fälle. Es gibt drei Möglichkeiten. Ich meine, wir hätten da letztes Mal auch schon so hingeluschert. Ich glaube, wir haben das schon gesehen. Möglichkeit 1. E hat zyklische zwei Schülerfotogruppen. Und ich schreibe es hin, weil ich weiß, dass die Expertinnen das sowieso sehen. Und G hat ein normales Zweikomplement. Insbesondere ist die Gruppe dann nicht einfach, es sei denn, sie hat Ordnung 2. Ich mache sowieso gleich noch so einen Nachtrag von wegen, was heißt das für einfache Gruppen. Aber wir sehen, das Wort einfach taucht hier noch nicht auf, so wie noch das allgemein. Zyklische Zersyndrom, also ein normales Zweikomplement mit dem entsprechenden Satz von Bahnzeit. Zweite Möglichkeit. G hat eine normale Zwei-Söhne-Muttergruppe und ansonsten haben wir erstmal nicht viel Info. Und jetzt kommt der dritte Fall, das ist sozusagen der für die Klassifikation interessante. G hat Untergruppen L und A. A arabisch. Was möchte ich da noch haben? Ungerade Ordnung. Isomorph zu PSL2, 2 und N. N aus N und die ganze Gruppe kann man als direktes Produkt schreiben. Von L und A. Ich lasse es erstmal in Ruhe schreiben und verdauen und wische ein bisschen. Ich möchte gleich so ein paar Kommentare zum Beweis machen. Das wird wirklich nur eine kleine Skizze, wo man ein paar Ideen sieht. Das würde sonst zu weit führen. Aber vorher möchte ich den Satz kurz diskutieren und die Zeit davon einfachen gucken, damit wir sehen, wie er in die Klassifikation einfließt. Zu der Zeit Burnside-Vermutung benannte Vermutung glauben, dass Gruppen ungerader Ordnung auflösbar sind, dann hat eine einfache nicht-arabische Gruppe automatisch gerade Ordnung. Der Satz ist also anwendbar, wenn die Gruppe zusätzlich noch diese Eigenschaft CIA hat. Gut, wir stellen uns also vor, wir wollen einfache nicht-arabische CIA-Gruppen klassifizieren. Dann ist dieser Satz hilfreich und wir gucken, was passiert im ersten Fall. Zyklische Zwei-Schüler-Untergruppen heißt, wir haben normales Zwei-Komplement, das passiert bei einer einfachen nicht-arabischen Gruppe. Der Fall ist also raus. Zweiter Fall, normale Zwei-Sylophon-Untergruppe. Das geht nur, wenn diese normale Zwei-Sylophon-Untergruppe dann die ganze Gruppe ist. Dann ist die Gruppe aber eine Zwei-Gruppe und gleichzeitig einfach, also hat sie nur zwei und dann sind wir auch raus. Der letzte Fall ist der interessante. Und was bleibt davon übrig? Na, wir haben ein direktes Produkt, das heißt, hier stehen Normalteiler und die können jetzt nicht beide nicht trivial sein, weil unsere Gruppe ja einfach ist. Der Teil, der wegfallen kann, ist dieser Teil, wo die Gruppe arbeitet, ist von ungerader Ordnung. Der kann 1 sein, L kann nicht 1 sein, weil die Primzahl 2 ja irgendwo leben muss. Also ist dann G gleich L. Das heißt, G ist isomorph zu PSL 2, 2 und N, wobei N eine natürliche Zahl ist. Und dann kann man im einfachen Fall sogar noch das N nach unten durch 2 beschränken, weil ansonsten keine einfache nicht-arabische Gruppe rauskommt. Heißt also, wir haben hier ein Klassifikationssatz stehen. Wir haben hier einen Spezialfall stehen, wie man einfache Gruppen klassifizieren kann, bei denen Involutionen gewisse Eigenschaften haben. Das wollte ich kurz feiern. Und jetzt gucken wir mal, zumindest so skizzenmäßig, wie sie sich hier argumentiert. Wir haben ja das Lemma von vorher. Und dann können wir uns ein minimales Gegenbeispiel anschauen. Und hier sehen wir, wenn wir das Lemma verwenden wollen, obwohl, nee, ist egal. 3,15 hieß das. So. Minimales Gegenbeispiel heißt, man muss sich einmal kurz klar machen, wie die Eigenschaft, die man sich da anguckt, sich auf Untergruppen und Untergruppen verändert. Ist ja sonst blöd, wenn das kaputt geht. Also schauen wir mal kurz. Wenn ich jetzt hier so ein minimales Gegenbeispiel habe, G, dann ist es also eine Gruppe, die endlich ist, die gerade Ordnung hat und die Eigenschaft CIA hat, aber die nicht in einen dieser drei Fälle fällt. Und jetzt ist die Frage, was ist mit Untergruppen? Ja, und Untergruppen sind immer noch endlich. Wenn sie ungerade Ordnung haben, dann ist die Eigenschaft CRL langweilig. Aber dann haben wir auch gesehen, sind Teile des Lemmas nicht anwendbar, müssen wir uns überlegen. Wenn die Untergruppe gerade Ordnung hat, dann können wir ja mal angucken, was mit dem Zentralisator einer Involution da drin los ist. Naja, der Zentralisator einer Involution in einer Untergruppe liegt im Zentralisator einer großen Gruppe. Der ist arisch, weil die große Gruppe Eigenschaft CRL hat. Also ist dann die Untergruppe auch arisch. Das heißt, die CRL-Eigenschaft der arisch auf Untergruppen. Das ist schon mal. Und dann kann man den Faktor oben auch gucken. Das heißt, man hat da so Vererbungseigenschaften, die sinnvoll sind. Und dann nimmt man sich also, ich habe ja gerade erklärt, minimales Gegenbeispiel heißt möglichst kleine Ordnung so, dass die Voraussetzungen stimmen, aber keine der drei Eigenschaften mehr erfüllt ist. Und dann nehmen wir uns eine Zwei-Sylow-Untergruppe her und wissen, dass wir eben in keinem dieser drei Fälle sind. Sylow-Untergruppe arisch ist und dass man den Zentralisator so schreiben kann, wie das hier in Lemma 3,15 steht. Das schreibe ich jetzt nur skizzenhaft hin und fülle nicht aus, also schreibe nicht die ganze Notation für diese arische Gruppe A nochmal hin, sondern das soll so sein wie in den Lemma. Mit Lemma 3,15 hat zwei verschiedene Konjugierte von S mindestens, mit denen wir spielen können. Also wenn man sich jetzt hier so ein Element hernimmt, dann wird auf der einen Seite das kleine A zentralisiert, aber auf der anderen Seite S nicht normalisiert. Das heißt, ich kann mir jetzt S und dieses Konjugierte angucken und weiß immer noch etwas darüber, wie die sich zu dem kleinen A verhalten. Das sind meine Reflexe an der Stelle. Dann überlegt man sich, dass der Zentralisator von diesem kleinen A nicht die ganze Gruppe sein kann und man nimmt sich eine maximale Untergruppe her, wo der drin liegt. Ich nehme mal Max als Abkürzung für maximale Untergruppe. nicht weiter, dass jetzt in Wirklichkeit der Zentralisator schon gleich dieser maximalen Untergruppe ist. Und das stimmt nicht nur für dieses kleine a, sondern in Wirklichkeit sogar für alle nicht trivialen Elemente von der Gruppe groß a. So gezeigt, also der Zentralisator von jedem kleinen b, auch von jedem nicht trivialen kleinen b aus der Untergruppe groß a, ist die ganze maximale Untergruppe n. Ziemlich starke Aussage, zumal wir ja auch wissen, dass AA, dass, also dieses hier, dieses S Kreuz A, also der komplette Zentralisator von S, liegt da ja auch drin. Wegen der Struktur der Gruppe. Und dann kann man zeigen, dass A nicht nur arisch ist, sondern sogar zyklisch. Dann kommt Charaktertheorie, spätestens da, weil dann klar, ich kann den Beweis hier nicht ausführen. Und das führt am Ende zu einem Widerspruch. Widerspruch. Mit Charaktertheorie. Gut, ich habe schon die Bemerkung gemacht, dass für endliche einfache Gruppen nur der dritte Fall interessant ist. Guck mal, ob ich noch mehr Bemerkungen dazu habe. Nö. Das nächste Paper, das ich sprechen möchte, ist aus dem Jahr 1961. Da schreibe ich dann gleich ein bisschen was zu an, aber erstmal. Wie sieht es aus mit den Begriffen, die wir jetzt hatten? Wie sieht es aus mit diesen Argumenten, mit den abelschen Untergruppen, dass wir die ganze Zeit uns so auf die Primzahl 2 fokussieren? Hat einen Grund, die Burnside-Vermutung, und dass wir einfach denken, dass wir die Primzahl 2 später überall sehen. Was für Fragen gibt es da jetzt zu, auch zu der Skizze, bevor wir zur nächsten Arbeit gehen? Und ich bleibe erstmal in der Tafel und später gucken wir wieder in die Originale. Fragen, Wünsche, Antworten, Fehler. Alle passen jetzt natürlich auf. Da wir Zeit haben, können wir nachher in der Arbeit von Suzuki auch noch länger stehen bleiben an Stellen, die ich hier angedeutet habe und die nicht darstellungstheoretisch sind, also wo man vielleicht die Chance hat, wenn man da reinliest, das noch ein bisschen besser zu verstehen. Da habe ich jetzt Teile aus Zeitgründen weggelassen. Die nächste Arbeit, die ich mir angucken möchte, ist aus dem Jahr 1961. Und da kommen jetzt verschiedene neue lustige Eigenschaften. Ich fürchte, ich muss dann gleich mal wischen. Moment. Ja, ich wische den Satz ab. Das wird die 1961-Tafel. Die 1961-Tafel. Wir gucken uns, glaube ich, insgesamt 4 Eigenschaften an. Und Suzuki schaut sich die im Zusammenhang an und einzeln. Und wir sehen einen Zusammenhang zu, ich hoffe, das ist die richtige Stelle. Ich meine, hier ist das, wo wir den Zusammenhang zu Zassenhausgruppen sehen. Deswegen gab es da auch in den Übungen das Thema. Okay. Ich definiere jetzt 4 Eigenschaften. Das geht alles auf Suzuki zurück und diese Arbeit. Eine endliche Gruppe G hat Eigenschaft. Jetzt kommt gleich immer die Abkürzung für die Eigenschaft und dann kommt das Gedöns, was es bedeutet. 1, 2, 3, 4. Mal schauen, ob das dahin passt. Ich bin verhalten optimistisch. Eine endliche Gruppe G hat Eigenschaft Cn. Oh, ja, wir können das Spiel spielen, wir raten, was die Eigenschaft ist. Denn wir haben jetzt ja so ein bisschen verstanden, wie Suzuki seine Eigenschaften macht. Ne? Also wofür so die Abkürzung stehen. Wofür könnte Cn stehen? Cn. Ja, Vorschläge?
Ich weiß es halt.
Ach so, stimmt. Stimmt, wir haben das Projekt dazu. Also dann erstmal Leute, die raten wollen vielleicht. Leute, die raten wollen. Niemand möchte raten. Ja, dann sag.
Der Zentralisator für alle Elemente außer das 1-Element ist nilpotent.
Genau. Centralizer ist nilpotent. Genau so. Eigenschaft Cn. Wenn für alle x aus der Gruppe außer dem 1-Element der Zentralisator Und für den Moment reicht das, also für die Leute, die jetzt nicht die ganze Zeit mit Wörtern wie nilpotent, auflösbar, überauflösbar, bla 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 arbeiten, da reicht es bei Nilpotenz, sich diese organisierte Struktur vorzustellen, die wir vorhin für arabische Gruppen erarbeitet haben, wo man für jede Primzahl dann nur einen Schüler von der Gruppe hat und das Produkt von allen ist die ganze Gruppe. Das reicht für den Moment, wenn man sich Nilpotenz vorstellt. Und wenn wir mehr brauchen, dann werde ich halt noch was dazu sagen. Okay, als nächstes kommt die Eigenschaft CIT. Genau dann, wenn, sollte ich immer sagen. Genau dann, wenn. Also hier auch. Genau dann, wenn. Jetzt können wir wieder raten. CIT. Wenn es Leute wissen, freue ich mich, aber vielleicht wollen auch Leute raten. Ja? Kann ich das jetzt raten?
Naja, ich hab das ja auch gelesen. Also ich glaube, das war Centralizer ist transitive oder sowas? Oder also dieses. Oder war das was anderes?
Also CD Centralizer, ja, ist auch sofort meine Zuckung. Bei dem I haben wir schon mal woanders gesehen, wofür er das manchmal benutzt. Genau.
Für Involution,
Emotion. Bei CT. Und bei T könnte man an transitiv denken, wäre auch eine Intuition, die ich durchaus hätte. Oder man denkt an T sowie Two Group, also zwei Gruppe. Der Zentralisator einer Evolution ist eine Zweigruppe. Und die Gruppe hat gerade Ordnung. Hier nimmt er das direkt bei der Eigenschaft mit auf. Genau dann, wenn die Gruppenordnung gerade ist und für alle Evolutionen T aus G der Zentralisator eine Zweigruppe ist. Später gibt es diese Arbeit, ich glaube, die heißt auch so, Gruppen, in denen der Zentralisator jeder Evolution 2 abgeschlossen ist, das ist eine Verallgemeinerung davon. Da sagt er nicht mehr, der Zentralisator ist eine 2-Gruppe, sondern er sagt, der Zentralisator hat nur genau eine 2-Sylophuntergruppe. Aber das ist quasi in direkter Linie damit. Eine 2-Gruppe ist. Nächste Eigenschaft. Das wird jetzt aber schwieriger, denn da kann man irgendwie nicht gut qualifiziert raten, finde ich. Und wir können ja mal überlegen, wie würde das mit den ganzen Buchstaben aussehen? Und war Suzuki dann vielleicht doch genervt und hat sich gedacht, ich nenne das jetzt Z. Anstatt, dass ich irgendwie 5 Zahlen und Buchstaben hinschreibe. Kriegst du es noch zusammen? Oder wer kriegt es zusammen? Z?
Das war doch jetzt das mit der zweifach transitiven Gruppe.
Genau. Und wir haben die Assoziation Sassenhausgruppe, deswegen vielleicht Z. G wirkt treu und zweifach transitiv auf irgendeiner Menge und so, dass die 3-Punkt-Stabilisatoren trivial sind. Also Fixität höchstens 2, zweifach transitiv, bla bla. Mhm. Genau, einer der historischen Vorläufer dieses ganzen Fixitätszeug, das manche Menschen machen, habe ich gehört. Hier haben wir also G, genau dann, wenn G treu und zweifach transitiv auf einer Menge wirkt mit trivialen 3-Punkt-Stabilisatoren. Passt das nochmal hin? Trivialen, das kann man nicht lesen, glaube ich, nochmal. Wie schreibt man das? Trivialen, ja, so stimmt es. 3-Punkt-Stabilisatoren. Und da erkläre ich jetzt noch ein bisschen. In der Podcast-Folge, die ich gemacht habe zu Gruppen der Ordnung 144, da kommt das Wort primitiv vor, das habe ich da auch nochmal erklärt, weil ja nicht alle hier schon so Permutationsgruppenkontext haben. Und hier jetzt genauso. Treu hatten wir schon. Eine Gruppe wirkt treu genau dann, wenn das Einzelelement der Gruppe das einzige Element ist, was nichts tut. Zweifach transitiv zu wirken heißt, kann man sich vorstellen, dass man auf der Menge der Paare transitiv wirkt, aber die Einträge bei den Paaren müssen unterschiedlich sein. So kann man, das ist eine einfache Art, sich zu merken, was zweifach transitiv ist. Und dass der Dreipunktstabilisator, dass alle Dreipunktstabilisatoren trivial sind, bedeutet, dass in dem Moment, wo ein Element 3 verschiedene Punkte fixiert, es dann alles fixieren muss. Das heißt, es ist nicht möglich, 3 Punkte zu fixieren und dann auf dem Rest noch irgendwas Interessantes zu machen. So. Und ja, da gibt es einen historischen Hintergrund, deswegen Z wie Zassenhaus. Möchte ich aber für den Moment erstmal so stehen lassen. Und dann gibt es noch ZT. So, Eigenschaft ZT. habe nicht so richtig verstanden, woher das T kommt. Es ist keine Frobeniusgruppe und der Permutationsgrad ist ungerade. Das heißt, die Menge, auf der wir operieren, hat ungerade viele Elemente. Woher auch immer dann dieses T kommt. So, schreibe ich es einmal. Genau dann, wenn Z gilt. Und jetzt geht es nämlich los. Wenn man nicht weiß, was eine Frobeniusgruppe ist, dann hat das nicht so wahnsinnig viel inhaltlichen Gehalt. Und an der Stelle wird es dann für einige Leute hier skizzenhaft und dann auch nicht mehr prüfungsrelevant. Genau, dann wenn das gilt, die keine Frobeniusgruppe ist. Und der Permutationsgrad, also die Mächtigkeit der Menge, auf der wir die Wirkung haben, um die es hier in Z geht, ungerade ist. Und der das verstehe ich nicht, oder? Permutationsgrad ungerade ist. So, das sind sehr viele Beispiele. Ich habe sehr viele Definitionen. Ich habe noch ein paar Bemerkungen und dann gucken wir uns doch einfach mal ein paar Beispiele an, um zu sehen, wie diese komischen Eigenschaften aussehen und wie die zusammenhängen. Tatsächlich kennen wir Gruppen, die sowas machen. Wir wussten das nur bisher nicht, weil wir diese komischen Eigenschaften halt nicht angeguckt haben. Aber dadurch wird es ein bisschen praktischer. Und auch hier gehe ich dann nicht in ernste Details der Arbeit rein. Es gibt aber einen Grund, den werden wir später sehen, warum ich mir ausgerechnet diese Arbeit aus dem Jahr 1961 noch angeschaut habe und warum wir hier darüber sprechen.
Kannst du vielleicht noch die Begriffe klären in der letzten Eigenschaft?
Ja, ich kann das mündlich machen und dann können alle, die Lust haben, da weiterlesen und man muss aber nicht, wie gesagt, das ist dann nicht für alle prüfungsrelevant. Frobeniusgruppe. Okay, es gibt eine interne Möglichkeit, das zu beschreiben und eine externe mit der Wirkung. Also bei der Wirkung würde ich das so beschreiben, es gibt eine, die Punktstabilisatoren sind nicht trivial, aber die Zweipunktstabilisatoren sind trivial. Und die ganze Gruppe wirkt irgendwie interessant, also treu und transitiv. Das ist eine Frobeniusgruppe zu sein. Man kann das aber auch intern beschreiben. Man kann das beschreiben, indem man sagt, dass es eine echte, nicht triviale Untergruppe gibt, derart, jetzt muss ich das richtig zusammenpuzzeln, dass wenn ich das Konjugierte bilde mit einem Element, das konjugiert, das außerhalb der Untergruppe liegt, wenn ich dann den Durchschnitt bilde, dass der immer trivial ist. Man kann zeigen, dass diese beiden Beschreibungen gleichwertig sind. Das heißt, man kann Frobeniusgruppen rein gruppentheoretisch beschreiben, man kann sie aber auch im Permutationsgruppenkontext beschreiben. In verschiedenen Gruppentheoriebüchern findet man da gute Sachen zu. Also Kurzweil Stellmacher zum Beispiel kann ich da empfehlen. Da steht einiges Schönes zu Frobeniusgruppen drin. Und die sind interessant, weil sie Permutationsgruppen sind, in denen nicht-triviale Elemente höchstens einen Fixpunkt haben. Das heißt, sie kommen in diesem ganzen Fixitäts-2-Kontext so gleich am Anfang vor und sie wurden lange und intensiv untersucht. Man weiß sehr viel über ihre Struktur. So, die sind also ja, gut untersucht und interessant. Und dass der Permutationsgrad ungerade ist, da habe ich schon erzählt, was das heißt. Einverstanden? Okay. Wenn man im Kontext von einfachen Gruppen da drauf schaut, dann ist vielleicht noch wichtig zu wissen, dass Frobeniusgruppen einen nicht-trivialen Normalteiler haben. Also, dass das zusammengesetzte Gruppen sind. Das heißt, sie können, und das ist tief. Dafür gibt es auch nach wie vor keinen rein gruppentheoretischen Beweis. In einer Frobeniusgruppe bilden die Elemente ohne Fixpunkte zusammen mit dem 1-Element einen Normalteiler, und zwar einen echten, also der nicht trivial ist und nicht die ganze Gruppe. Das heißt, sie sind immer zusammengesetzt und können deshalb in unseren Klassifikationsresultaten für Einfachgruppen nicht vorkommen. Noch andere Begriffe, zu denen ich noch was sagen soll? Wir können sonst auch gleich bei den Beispielen gucken, ob da noch was auftritt. Und ich wollte noch irgendeine andere Bemerkung machen. Kurz nachdenken, ob dir einfällt. Vielleicht steht sie ja auch hier. Manchmal schreibe ich mir die Bemerkung auch vorher auf und mache die nicht alle nur spontan. Nee, das mache ich jetzt nicht, das kommt später. Ja, dass man bei all diesen Sachen den Bezug zur Primzahl 2 sieht. Und dass es von der Burnside-Conjecture herkommt, das habe ich schon mindestens einmal erwähnt heute. Dann war das alles. Dann können wir uns Beispiele angucken. Ja.
Für die Einordnung, war das nicht auch das, wo wir sich eine neue Familie von Suzuki-Ko? Nee.
Sumpf 4 eine CM-Gruppe ist und Sumpf 5 nicht. So, gucken wir also in Sumpf 4 die verschiedenen Elemente an und was wir für Zentralisatoren haben. Da reicht es, wenn wir pro Zyklentyp immer ein Element uns anschauen. Und schauen die verschiedenen Zyklentypen an. Was ist mit Transpositionen? Bei Transpositionen in Sym4, da haben wir als Zentralisator einfach eine Vierergruppe, und zwar besteht die immer aus der Transposition und dann der anderen Transposition, die man basteln kann, wenn man genau die anderen beiden Zahlen benutzt und den Produkt dieser beiden Transpositionen. Das ist eine Gruppe der Ordnung 4, elementarisch ist. Und weil der Zentralisator noch eine Zweigruppe ist, ist der Zentralisator nilpotent, denn Primzahlpotenzordnungsgruppen sind nilpotent. Transpositionen haben Zentralisatoren der Ordnung 4, die sind nilpotent. Ich habe ja nicht so viele Zahlen zur Verfügung. Wenn ich in so einem 5 wäre, dann könnte ich auch noch einen Dreizyklus zentralisieren, indem ich einfach eine Transposition bin mit den verbleibenden beiden Zahlen. Aber das geht hier nicht. Ich habe keine verbleibenden zwei Zahlen, ich habe nur eine. Der Dreizyklus oder die davon erzeugte Gruppe wird durchaus noch von irgendwas normalisiert, was außerhalb davon liegt, aber zentralisiert werden die Dreizyklen wirklich nur von ihrem eigenen Erzeugnis. Dreizyklen haben Zentralisatoren. 3. Das sind auch nicht. Ich setze jetzt so ein bisschen Grundwissen über kleine symmetrische Gruppen voraus. Das sind aber auch alle Sachen, die man mit einem Programm nachrechnen könnte, wenn man keine Lust hat, es zu Fuß zu machen. Als nächsten Zyklentyp habe ich mir 4 Zyklen angeschaut. Und 4 Zyklen haben ihr eigenes Erzeugnis als Zentralisator, also eine Gruppe der Ordnung 4, die ist auch in der Nilpotent. Das heißt, hier haben wir Zentralisator der Ordnung 4. Aber halt einen anderen Typ. Oben bei den Transpositionen war es eine elementarische Gruppe der Ordnung 4, hier ist es eine zyklische Gruppe der Ordnung 4. Trotzdem ist es eine nilpotente Gruppe. Ja, das interessiert uns nicht. Und jetzt kommen noch Doppeltranspositionen. Dann wird es interessanter. Wenn Doppeltranspositionen liegen im Zentrum einer Zwei-Süd-Ordnung-Gruppe und die hat hier Ordnung 8, trotzdem ist der Zentralisator nicht mehr als diese eine Zwei-Süd-Ordnung-Gruppe, in der wir zentral sind. Ist also immer noch eine Zweigruppe und deswegen immer noch nilpotent. Und das war's. Die haben Zentralisatoren 8. Oh, nilpotent. Das heißt, in Sym 4 haben wir jetzt wirklich für alle möglichen Zyklentypen einmal geguckt, wie sieht der Zentralisator von so einem Element aus. Haben jedes Mal herausgefunden, dass er nilpotent ist. Und zwar sogar auf eine sehr starke Art und Weise. Es sind immer P-Gruppen. Und deswegen ist die Eigenschaft sehr ähnlich erfüllt. Und in Sumpf 5 habe ich jetzt erfahren, dass das nicht funktioniert. Und da reicht ein Element, ein Zyklentyp, bei dem es schief geht. Ja.
Müsste das nicht schon bei Transposition schief gehen?
Meine Intuition ist auch so. Wie sieht denn der Zentralisator von einer einzelnen Transposition aus?
Das müsste ja so ein Dreikreuz C2 sein, also sich selber.
Und dadurch, dass da so ein 3 drin liegt und die nicht nilpotent ist, sind wir fertig. Untergruppen von nilpotenten Gruppen sind nilpotent. Wenn der Zentralisator einer Transposition in Sym 5 nilpotent wäre, dann wäre die da drin liegende zu Sym 3 isomorphe Gruppe nilpotent, und das ist sie nicht. Genau, Transpositionen reichen. Vielen Dank. Jetzt Tau aus Sym 5. ein, die nicht bei der Transposition vorkommen. Und die sind Hypotenen. Und wenn man das noch nie gesehen hat, also nur für den Fall, erkläre ich das nochmal kurz, wie kann man leicht sehen, dass so ein 3 nicht nilpotent ist, und zwar sogar mit dem, nur mit diesem Basiswissen, was wir hier über nilpotente Gruppen haben. Ne? Zu Nilpotenz gehört, das habe ich ja sogar als charakterisierende Eigenschaft hier verwendet, dass man zu jeder Primzahl immer nur genau eine Sylow-Gruppe findet. Aber in Sinn 3 geht es offensichtlich schief, denn in Sinn 3 habe ich für die Primzahl 2 drei verschiedene Sylow-Gruppen. Jede Transposition erzeugt eine, das heißt, es sind unterschiedliche, das heißt, es gibt zu viele. Die Gruppe ist nicht hier. Die ist leider nur auflösbar.
Was möchte ich noch dazu sagen?
Genau, kann man sich alles auch an einem Beispiel konkret hinschreiben oder man kann jetzt fragen oder so. Das möchte ich jetzt alles nicht machen, ich wollte hier minimalistisch argumentieren. Und dann habe ich mir noch gedacht, wir gucken mal die alte 5 an. Die erweist sich nämlich hier als sehr interessant. Wenn ich errechnet habe, dann hat alt 5 alle Eigenschaften, die da stehen. Alt 5 kann alles. Okay, gucken wir mal kurz. Zentralisatoren für die Eigenschaft Cn. Was für Zyklentypen haben wir? Doppeltransposition, 3 Zyklus, 5 Zyklus, das war's. Bei Doppeltransposition ist der Zentralisator die kleinste Vierergruppe, die man aus den 4 Zahlen bilden kann, die da vorkommen in der Doppeltransposition. Das ist in 2 Gruppe, also nilpotent. Für 3 Zyklen ist es wieder das Erzeugnis der 3 Zyklen selber. Mehr funktioniert nicht, denn wir sind in Alt-5, nicht in Sym-5. Und dann haben wir 5 Zyklen, das ist auch das Erzeugnis der 5 Zyklen. Das heißt, wir haben in jedem Fall das für die, das ist wieder sehr extrem, das ist wieder Sym 4. Die Zentralisatoren der Elemente sind immer sogar Gruppen von Primzahlquotientsordnung, also insbesondere den Quotienten. Das ist Cn. Cn sehen wir mit den Zyklentypen, so ähnlich wie für Sym 4. CIT. Ordnung ist gerade? Ja. Alt 5 hat gerade Ordnung. Und für alle Involutionen ist der Zentralisator der 2 Gruppe? Ja. Denn die Involutionen sind ja genau die Doppeltransposition und wir haben gerade geklärt, dass der Zentralisator nur Ordnung 4 hat. Das haben wir hier schon mitgebracht. CIT gilt, weil die Zentralisatoren von Doppeltranspositionen, und das ist das Einzige, was wir haben müssen, wundervoll, dann kommt Eigenschaft Z. Die Gruppe wirkt treu und zweifach transitiv auf irgendwas mit bla. Vielleicht ist es ja einfach die natürliche Wirkung. Wir können ja mal kurz gucken. Alt 5 wirkt doch wunderschön auf der Menge 1 bis 5. Und wir schauen mal, wie die Wirkung da ist. Treu, ja, check. Eine Untergruppe von Sym 5 wirkt treu. Zweifach transitiv. Stimmt das? Ja, jetzt könnte man ein allgemeines Resultat zitieren, dass alternierende Gruppen immer ihr eigener Grad minus zweifach transitiv sind. Das heißt, Alt 5 ist sogar dreifach transitiv. Stimmt das? Oder ist es minus 3? Aber auf jeden Fall mindestens zweifach transitiv. Das heißt, man könnte irgendwas zitieren. Oder man guckt zu Fuß. Das heißt, man nimmt sich jetzt so ein paar Beispiele von Kahn hier und guckt, wie komme ich von dem einen zum anderen. Also zum Beispiel, ich finde immer interessant, ob man Sachen fixieren kann. Ist es möglich, dass man 1 und 2 fixiert? Ja, das geht mit dem 3 Zyklus 3 4 5. So, und dann kann man basteln, indem man sich die verschiedenen Zykeltypen anguckt, wie komme ich von einem Paar zu irgendeinem anderen Paar. Das heißt, die Zweifachtransitivität kann man sogar noch sehr schön zu Fuß. So, und was ist mit Dreipunktstabilisatoren? Ich muss irgendwas hinschreiben wenigstens. In Wirkung der natürlichen Wirkung von 1,5 auf dieser Menge, dann haben wir das jetzt eingebettet, ist der Permutationsgrad ungerade, das sind ja 5 Leute. Ich denke jetzt schon an die Eigenschaft ZT. Genau, ist der Permutationsgrad ungerade. Und die Wirkung ist treu und zweifach transitiv. Das haben wir zu sehen. Was ist mit den 3 Punktstellen da vorne? Ja, okay. Ich bin in der alternierenden Gruppe 1,5 und ich fixiere 3 Punkte. Sagen wir, ich fixiere 1, 2 und 3. Was kann ich denn überhaupt noch machen? Na, dann sind nur noch 2 Zahlen übrig. Und das heißt, die lasse ich entweder auch fest, dann bin ich die Identität, oder ich vertausche die. Das ist das Einzige, was ich machen kann. Aber in der 1,5 kann ich nicht einfach nur 2 Zahlen vertauschen. Dafür brauche ich die Sümpfen. Transpositionen liegen nicht in der 1,5, weil es ungerade Permutationen sind. Also kann ich in der 1,5, in dem Moment, wo ich 3 Punkte fixiere, nichts mehr machen. Und das heißt, die 3 Punkte dieser Form sind tatsächlich trivial. Ist keine Frobenius-Gruppe. Ich habe da vorhin irgendwann gesagt, warum Frobenius-Gruppen niemals einfach sind. L5 ist aber einfach. Das heißt, es gilt Eigenschaft ZT und damit automatisch auch Eigenschaft Z. Das heißt, L5 kann wirklich alles, so wie ich das behauptet habe. Und wir haben mal so ein bisschen gesehen, wie man sich diesen Eigenschaften nähern kann. Darum ging es mir bei diesem Beispiel. Und hier steht noch irgendwie Gedöns. Meine aus der, wie sagt man, aus dem Ärmel, aus der Hand geschüttelt, aus dem Ärmel geschüttelt. Also meine Definition, die ich vorhin so mal locker in den Raum geworfen habe, für Frobeniusgruppen war richtig. Ich habe hier irgendwas stehen. Und ich habe sogar... Ach, lustig. Also hier steht noch so ein bisschen Kram, aber das habe ich alles vorhin so oder so ähnlich erzählt. Auf die Frage hin. Also, danke. Dann habe ich das jetzt auch schon alles gesagt. Und dann gucke ich mal, ob jetzt noch Fragen da sind, ob ich noch mehr erzählen soll, ob wir noch mehr Beispiele angucken wollen. Könnte sonst auch noch eine Podcast-Folge dazu machen, noch ein bisschen mehr erzählen. Für den Moment geht es um die Orientierung, dass wir irgendwie sehen, wo diese Eigenschaften leben und wie schwierig oder einfach es ist, die nachzuprüfen. So. Oh ja, und wir haben auch noch Zeit. Das ist toll. Hier ist mein Plan. Ja. Ich schreibe jetzt noch ein bisschen was an, damit wir ein Gefühl dafür kriegen, was in dieser Arbeit von Suzuki passiert. Und dann erzähle ich auch ein paar Ideen zu den Beweisen, unter anderem deshalb, weil wir da einmal den Trick sehen, dass 2 Induktionen eine Idee der Gruppe erzeugen. Und dann schauen wir, wie das in den Originalarbeiten aussieht und warum uns das in Phase 3 führt. So, das wird klar. Was machen wir jetzt? Das heißt, ich schreibe also jetzt noch ein paar Resultate an, die wir dann so oder so ähnlich in Suzukis Arbeit sehen. Dann gucken wir uns an, was dabei eben noch so passiert. Aber genau wie vorhin erhebe ich hier keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sondern ich erzähle nur die Sachen ein bisschen genauer, die wir auch wirklich gut mit unseren Methoden verstehen können. Moment. 3,14, 3,15, 3,16, das waren Definitionen. Dann sind wir jetzt bei Lemma 3,17. Das Tolle ist, dass wir dann bald ein neues Kapitel anfangen und dann sind mir die vorherigen Nummern egal. Das heißt, ich muss mir die nicht merken. Die muss ich nur für heute benutzen. Wir fangen an mit einer ZT-Gruppe. Auf einer Menge mit Q plus 1 Elementen. Q ist eine natürliche Zahl, wir merken uns, oder wir haben ja da noch stehen, bei diesen ZT-Gruppen, da haben wir ungeraden Permutationsgrad. Das heißt, wenn da steht Q plus 1 als Mächtigkeit, dann ist Q gerade.
Auf einer Menge Omega mit Q plus 1 Elementen. Q ist eine natürliche Zahl.
Und gerade, das wissen wir, das schreibe ich nicht hin. Der Witz ist nämlich, dass man zeigen kann, Q ist nicht nur gerade, sondern Q ist eine Zweipotenz.
Dann ist Q eine Zweipotenz.
Die Punktstabilisatoren sind Frobeniusgruppen.
Die Punktstabilisatoren in G.
Die Ordnung ist Q mal D, wobei D ein Teil davon Q minus 1 ist. Das kann man alles noch genauer bestimmen. Und wenn wir uns so einen Punktstabilisator hernehmen, dann können wir da auch noch ein bisschen mehr sagen. Nehmen wir uns einen her und nennen ihn F, F die Frobeniusgruppe. Stabilisator. Dann nehme ich mir jetzt eine 2-Sydow-Untergruppe her, Q davon. Groß Q von F. Dann weiß ich, dass F der Normalisator von Q ist in der großen Gruppe. Und für alle Evolutionen liegt der Zentralisator da drin, in dem Q. Das heißt, wir haben sehr starke Beschränkungen, was die Primzahl 2 angeht. Das ist Lemma 317. Und ich möchte, weil der Beweis, glaube ich, nicht so viel spannend ist, also es passiert sehr viel Spannendes. Aber wenn ich mir jetzt angucke, was davon hier für alle interessant ist, dann ist es nicht so viel. Das ist im nächsten Lemma anders. Dann möchte ich immer da 10 Minuten investieren. Ich erzähle mal kurz, was die Idee ist. Man benutzt wirklich die Permutationsgruppenwirkung. Man hat ja diese Eigenschaft Z. Das heißt, man hat so eine schöne zweifach transitive Wirkung mit trivialen Dreipunktstabilisatoren. Und die ganze Gruppe ist selber keine Frobeniusgruppe. Dann kann man ableiten, da gibt es so ein Resultat von Veit, dass Q eine Zweipotenz ist, das kriegt man also ziemlich früh. Dann fängt man an, sich die Punktstabilisatoren anzugucken und benutzt wirklich die Wirkung. Das heißt, man macht Argumente in Permutationsgruppen und bekommt so raus, dass die Punktstabilisatoren Frobeniusgruppen sind. Dann benutzt man Frobenius-Eigenschaften, also Wissen, das man schon über Frobeniusgruppen hat, um die Struktur noch ein bisschen genauer zu klären. Das ist also alles, ja, das würden wir jetzt genauso machen, sage ich mal. Interessant ist das Argument mit den Involutionen hier ganz am Ende, denn da passieren wirklich so Fusionsargumente, auch wieder sehr modern. Wenn ich mir eine Involution hernehme und ein Element aus dem Zentralisator, dann konjugiere ich die Sydow-Gruppe, wo alles herkommt, damit und schauen wir dann also den Durchschnitt an und benutze wieder, dass wir diese Frobeniusgruppenstruktur haben und dass wir also über Konjugierte von Untergruppen was wissen. Das ist sehr stark eingeschränkt. Das ist so ungefähr die Idee. Wenn da Leute den Wunsch haben, dass ich da mehr zu erzähle, also gerade dann, wenn es Hintergrundwissen gibt zum Thema Permutationsgruppen und Frobeniusgruppen und so, mache ich voll gerne. Mache ich einfach eine Podcast-Folge, wo ich ein bisschen mehr zum Beweis erkläre. Aber jetzt in der Vorlesung für alle ist es nicht sinnvoll. Das ist bei den nächsten Lemma ein bisschen sinnvoller. Lemma 18 passt da auch, denke ich mal, hin. Man kann aber auch einfach in Suzukis Arbeit reingucken, das ist echt lesbar, wenn man ein bisschen Hintergrundwissen hat. Ich fange wieder mit einer ZT-Gruppe an. Einer Gruppe mit der Eigenschaft ZT. Das habe ich jetzt hier vertauscht. Nee, das sagt man auf Deutsch nicht. Ich habe das hier gleichwertig benutzt. Suzuki macht das auch. Also er führt diese Eigenschaft ein und sagt dann aber auch gerne, eine Gruppe ist eine, in Klammern Eigenschaft, bla, Gruppe. Genau dann, wenn sie diese Eigenschaft hat. Das mache ich jetzt auch. Und jetzt benutze ich die Notation von vorher. Das heißt, ich nehme mir so einen Punktstabilisator her, nenne den F und nehme mir wieder so eine 2-Sylaf von der Gruppe Q her. Das ist ein F, ein Punktstabilisator. Und was möchte ich noch haben? Ich möchte, dass meine 2-Sylaf-Untergruppe Q in einem Normalteil davon G liegt, über den ich erstmal nichts weiter weiß. Das heißt, ich möchte gerne Q in einem Normalteil von G legen. Das kann ich immer machen. Ich kann ja im Zweifel einfach die ganze Gruppe nehmen. Das heißt, es geht immer. Die Frage ist, ob es interessant wird. Und jetzt kommt nämlich ein schönes Fusionsding. Falls dann T1 und T2 Involutionen aus diesem Normalteiler sind, dann sind die auch in diesem Normalteiler konjugiert. Das heißt, Normalteiler, die eine 2-Sylaf-Untergruppe von F enthalten, kontrollieren die Fusionen von Involutionen. Wesentlich stärker. Das ist noch viel stärker als Fusionskontrolle. Wir zwingen die ja überhaupt erstmal in eine konjugierte Klasse. Ja, das ist eine wirklich starke Aussage. Und wir gucken uns an, wie Suzuki das macht. Und vielleicht zeige ich nicht das ganze Argument, aber auf jeden Fall die Stelle, wo er verwendet, dass zwei Intuitionen ein DR-Gruppe erzeugen. Da freue ich mich nämlich schon seit der letzten Übung. Ja, wir wissen aus dem Lemma ja, dass diese ZT-Eigenschaft dazu führt, dass wir auf einer Menge wirken, deren Mächtigkeit 2 Potenz plus 1 ist. Das haben wir ja die ganze Zeit.
Also in dem Lemma dazu ist es ja so formuliert, dass das irgendwie noch eine Voraussetzung ist.
Nee, das ist nur Notation.
Achso.
Wir müssen auf irgendwas.
Achso, der steht nicht auf das Q.
Da steht nichts. Wir wissen, dass Q gerade ist, weil der Permutationsgrad ungerade ist, aber ansonsten ist das Q nur Notation und die Überraschung ist dann eigentlich, dass es eine 2 Potenz ist.
Hm? Der macht das ja in dem ganzen Paper mit diesem Q plus 1.
Ja, genau. Und es ist, also am Anfang sieht das komisch aus, aber man merkt dann, dass dieses Q eigentlich die wichtige Zahl ist. Und ansonsten müsste er dann immer irgendwas minus 1 schreiben, um zu sagen, das ist eine Zweifelstütze. Und so ist es ein bisschen intuitiver. Genau, ja, danke für den Hinweis. Okay. Beweissätze. Spaß macht. Der erste Schritt ist, dass man sich überlegt, dass dieses Q, mit dem wir angefangen haben, was ja erstmal nur eine 2-Sylaf-Untergruppe von F ist, und F kann ja, also wir wissen ja nicht, wie groß die Risikogruppe G ist, die Punktstabilisatoren können ja winzig sein, aber in Wirklichkeit enthalten die schon komplette 2-Sylaf-Untergruppen. Also ich zeige zuerst, vorhin habe ich gerade schon gesagt, Suzuki zeigt. Na, man nimmt an, es sei nicht so, dann kann man ja Q in eine 2-Sylaf-Untergruppe von G reinlegen. Dann weiß man, Q ist echt in dem Normalisator da drin enthalten, also kann man sich ein Element aus dem Normalisator schnappen und dann benutzt man das Frobenius-Gruppenzeug aus dem Lemma vorher, um einen Widerspruch zu bekommen. So funktioniert das. Wer das interessant findet, dann tue ich das in die gleiche Podcast-Folge. Da kann ich gerne noch mehr Details setzen. Gut. Wenn man das hat, dann hat man dann mehr Informationen über die zwei Elemente und wo die so rumlaufen, denn wir wissen jetzt, dass wir alle zwei Elemente, die in der Gruppe G irgendwo herumhüpfen, bereits in einem Punktstabilisator finden. Und jetzt kommt diese Geschichte mit den Emulsionen. Also nehme ich jetzt zwei her. Eins, die zwei aus. Hier steht jetzt. Moment, Augenblick. Ich möchte das anders aufschreiben. Sein T1 und T2, erstmal nur Evolutionen und dann möchte ich ein Sonderargument machen für den ersten Schritt. Aus N. Denn das, was ich gerade gesagt habe, das kann hier sofort angewandt werden. Involutionen sind zwei Elemente. Zwei Elemente liegen in zwei Sylow-Untergruppen und wir wissen jetzt, dass alle zwei Sylow-Untergruppen in irgendwelchen Punktstabilisatoren liegen. Achso, das hätte ich gerade sagen sollen. Diese mehrfache Transitivität führt ja dazu, dass die Gruppe überhaupt transitiv wirkt und dass deswegen alle Punktstabilisatoren konjugiert sind. Das hätte ich vielleicht noch sagen sollen. Dann fange ich mal an, indem ich sage, naja, eine Zwei-Sylow-Untergruppe wurde uns doch am Anfang geschenkt, nämlich dieses Q. Und es macht nichts für unser Argument, wenn ich einfach annehme, dass die erste Involution in Q liegt. Da muss ich halt aufpassen, was ich mit der zweiten mache. Aber die erste darf ich erstmal irgendwo hinlegen, also lege ich sie in meine Lieblings-Sylow-Untergruppe Q. Das ist keine Einschränkung. Und jetzt möchte ich halt über T2 was sagen. Okay, das möchte ich so machen. T2 ist auch eine Involution, also auch ein Zwei-Element, liegt also in einer Zwei-Sylow-Untergruppe von G. Und wir haben schon geklärt, dass alle Zwei-Sylow-Untergruppen von G in irgendeinem Punktstabilisator liegen, also in irgendeiner Frobeniusgruppe. Das heißt dann aber, dass die in einem. Hier sieht einfacher. Mit dem Satz von Sylow sind die also in einem konjugierten von Q. Enthalten. In dem Moment, wo ich weiß, dass ich in einer Zwei-Sylow-Untergruppe von ganz G bin und wo ich weiß, dass die alle konjugiert zu Q sind, weil Q eine Zwei-Sylow-Gruppe von G ist, weiß ich jetzt, dass T2 in einem Konjugierten von Q liegt. Die Frage ist nur, wie kriege ich die Konjugation hin? Da könnten wir natürlich mal kurz drüber nachdenken. Jetzt ist T2 in einem Konjugierten von Q enthalten. Dafür braucht man diesen ersten Schritt, dass Q eine Sylow-Gruppe der ganzen Gruppe ist, in einem konjugierten Q enthalten. Und ich möchte jetzt mal kurz, und ich habe gestehen, genau, warum kann ich jetzt die Konjugation innerhalb von N machen? Naja, Q liegt da drin und N ist ein Normalteiler. Jetzt liegen alle zwei Sylow-Untergruppen von G in N. Warum? Weil alle zwei Sylow-Untergruppen zueinander konjugiert sind mit dem Satz von Sylow und weil wir aber bei Konjugation das an Normalteiler nicht rausfinden können. Das heißt, alle Konjugierten von Q liegen da drin, T2 liegt in einem Konjugierten von Q und jetzt kann ich die Konjugation innerhalb von N machen, weil wir jetzt den Satz von Sylow ja auch innerhalb von N anwenden können, dann sind alle zwei Sylow-Untergruppen von G sogar schon innerhalb von N konjugiert. Und mit dem Satz von Sylow aus N, so dass T2 das gleiche ist wie dass T2 in Q Y liegt. Hier steht halt ein Konjugierten von Q und jetzt realisiere ich diese Konjugation innerhalb von N, das heißt, ich schnappe mit Y aus N so, dass T2 in Q konjugiert mit Y liegt. Den Eindruck, ich habe das unnötig kompliziert erklärt, aber mir ging es darum, wirklich zu begründen, warum hier wichtig ist, dass Q eine Zwei-Sylow-Gruppe der ganzen Gruppe ist und in einem Normalteiler liegt. Dass man wirklich sieht, wie diese Voraussetzungen eingehen. Ja.
Ich habe eine lustige Frage. Gibt es eigentlich sowas wie, also Fakultät kann man auf Zahlen beziehen, aber kann man das auch Warum beziehen? Oder gibt es Leute, die das tun?
Weiß ich nicht. Die lustige Antwort wäre, könnten wir uns ausdenken. Ich habe es noch nicht gesehen, Fakultät für Gruppen. Das wäre dann hier das Missverständnis, was da entstehen könnte. Und ich habe tatsächlich, und das ist vielleicht die lustige Antwort, als ich das geschrieben habe, habe ich kurz überlegt, ob man die Fakultät missverstehen könnte. Und deswegen habe ich diesen kleinen Abspann da gelassen. Und dann wurde mir beim Schreiben klar, nein, man kann es eigentlich nicht missverstehen, aber hey. Ja, in seiner Arbeitsgruppe beschäftigt. Wir haben zwei Mutationen, die erzeugen eine DNA-Gruppe, deren Ordnung davon abhängt, was mit dem Produkt von T1 und T2 los ist. Je nachdem, ob die Ordnung vom Produkt gerade oder ungerade ist, passieren das unterschiedliche Sachen. Und wir haben in der Übung letztes Mal gesehen, wie sich das auswirkt. Da hatten wir diese Geschichte mit den CGT und CGT-Sternen. Und ich habe mir hier als kleine Pointe aufgeschrieben, dass auch bei der Charakterisierung von CT-Gruppen diese CG-Sterneneigenschaft wieder vorkommt, weil sie so geht. Ich fand das schön. Es rundet irgendwie die ganze Sache ab in Phase 2. Jetzt geht es erstmal darum, was mit dem Produkt von T1 und T2 los ist, also ob das gerade oder ungerade Ordnung hat. Erster Fall. Die Ordnung von T1 mal T2 ist gerade. Wir können ja gleich mal gucken. Bei mir steht das jetzt in dieser Sprache mit jeder Gruppe, bei Suzuki kann ich mich nicht daran erinnern, dass es da genauso stand, aber wir können ja mal schauen. Gleich, wenn wir reingucken, die Idee ist auf jeden Fall genau die. Also das, was wir jetzt mit unserem Wissen auch machen würden. Das Erzeugnis von T1 und T2 enthält dann in seinem Zentrum eine Evolution, die von T1 und T2 verschieden ist, die mit beiden vertauschbar ist. Und dann gucken wir mal, wo die liegt. Seiner S aus dem Zentrum des Erzeugnisses. Also, um das zu verstehen, muss man sich einmal klar machen, ja, die Ordnung ist gerade. Das heißt, es gibt das Erzeugnis von T1 mal T2 ist eine zyklische Gruppe. Und wenn die gerade Ordnung hat, dann heißt es, es gibt genau ein Element der Ordnung 2 und die ganze Gruppe ist zyklisch, also abelisch. Das heißt, dieses eine Element der Ordnung 2 ist jetzt mit allem vertauschbar, was da rumläuft. T1 und T2 invertieren jeweils dieses Produkt und zentralisieren dieses eine Element der Ordnung 2, was wir da gefunden haben. Deswegen liegt dieses eine Element der Ordnung 2 im Zentrum der von, sogar im Zentrum der von T1 und T2 erzeugten Gruppe. Das heißt, ich kann hier eine Evolution bringen und die gibt es sonst nicht. Also wenn die Ordnung von diesem Produkt ungerade ist, dann gibt es diese zentrale Evolution nicht. Sei denn das eine Evolution. Jetzt brauche ich das Argument, dass die, also die ist mit T1 und T2 vertauschbar. Das heißt, wir sind hier jetzt im Zentralisator von T1 und der liegt mit Lemma 317 in Q. Wir sind aber auch im Zentralisator von T2 und der liegt mit Lemma 317 in diesem Konjugierten von Q, also im Durchschnitt. Und wir gucken uns an, was das macht. Und mit Lemma 317 folgt, S liegt im Zentralisator von T1, der liegt in Q und S liegt im Zentralisator von T2, der liegt in, habe ich das richtig gesagt gerade? Ja. QY. Das heißt, Q geschnitten QY ist nicht ideal. Für die Leute, die das wissen, sage ich das jetzt einmal, für die anderen ist es wieder nicht relevant an der Stelle. So, man guckt sich jetzt die Wirkung der vollen Frobenius-Gruppe F, also dieses Funkstabilisators, an, auf der Menge der nicht-trivialen Elemente in Q bzw. QY, und diese Wirkung ist jeweils transitiv. Das heißt, innerhalb von Q sind jetzt alle Evolutionen ja, die Die Wirkung ist genau wie die Wirkung auf der Menge der nicht fixierten Punkte. Das heißt, man hat noch viel stärkere Strukturaussagen über Q, die ich vorher nicht gemacht habe. Insbesondere sind alle Impulsionen mit Q zueinander konjugiert und alle in QY auch. Und das heißt, S ist zu allem in Q konjugiert und auch zu allem in Q hoch Y und insbesondere zu T1 und zu T2. Das heißt, das kann ich jetzt hinschreiben. Und ja, mit Frobenius-Gruppeneigenschaften, das kann ich glaube ich am besten sagen. Und es folgt, dass S innerhalb von F sogar, also insbesondere in T, in N, zu T1 und T2 kombiniert ist. Der zweite Fall ist der, dass die Ordnung von T1 und T2 ungerade ist. Und dann sieht es anders aus. Dann habe ich nämlich jetzt in dieser von dem Produkt erzeugten Gruppe gar keine Involution. Das heißt, alle Involutionen in der von T1 und T2 zusammen erzeugten Gruppe liegen außerhalb des Erzeugnisses des Produkts und sind dann da schon alle zueinander kombiniert. Mit dem Satz von Sylow. Das Argument haben wir auch letzte Woche in der Übung gesehen. Dann sind T1 und T2 sogar im Erzeugnisfeld T1 und T2 konjugiert, denn sie erzeugen da drin ja zwei Sylow-Untergruppen und die haben nur Ordnung 2 und dann folgt das aus. War in dem konjugiert. Wieder insbesondere in N. Und wir sehen jetzt, dass wir hier wirklich sehr viel und sehr starkes Zeug gezeigt haben in diesem Lemma 3.18. Auch wenn ich Details weggelassen habe, ist vielleicht deutlich geworden, wie stark diese Permutationsgruppeneigenschaften die ganze Zeit wirken, die wir da im Hintergrund haben. Die führen dazu, dass wir sehr viel Konjugation in der Gruppe haben. Wir haben große konjugierten Klassen. Und was ich schön fand beim Lesen, das ja gleich an, war, dass man einfach sehr viel lokale Argumentation hat, also sehr viel mit einzelnen Elementen und den Zentralisatoren oder irgendwelchen Normalisatoren von Untergruppen oder es wird geguckt, ob irgendwas in irgendeinem Durchschnitt liegt und man dann da irgendwas schlussfolgern kann, also sehr schöne lokale Gruppentheorien. Dann habe ich mir hier aufgeschrieben, typischer Dieder-Gruppentrick und das steht da schon lange, das steht da nicht erst seit letzter Woche. Das heißt, ich habe mich damals bei der allerersten Vorbereitung auch schon darüber gefreut. Und der letzte Satz, den ich noch anschreiben möchte, und bei dem ich auch nur so ein paar Anmerkungen zum Beweis mache. Und dann entscheiden wir, ob wir eine Pause machen oder ob wir dann direkt in die Originalarbeiten gucken. Das ist der letzte Satz von Phase 2, Satz 3, 19. In Satz 3, 19 werden wir sehen, wie die Eigenschaften, die wir uns hier angeschaut haben, zusammenhängen. Ich behaupte nämlich, und ich folge natürlich Suzuki, jede endliche ZT, das sind die, die wir uns jetzt die ganze Zeit angeschaut haben. Ups. Boah, ich habe viel geschrieben. Also diejenigen nicht-abelschen einfachen Gruppen, gerade Ordnung, okay, bei denen der Zentralisator einer Evolution L2-Gruppe ist. Das heißt, da ist dann irgendwie klar, das ist das Nächste, was man sich angucken möchte. Und da möchte ich einen Kommentar aufmachen. Unter anderem, weil man da schon ein, wenn es eine Serie wäre, würde ich sagen, so ein Foreshadowing, sondern man sieht schon eine Andeutung von Dingen, die da später kommen und auch wirklich nur wenige Jahre später. Wir sind hier 1961 und ein wichtiger Satz, der hier schon so seine Schatten vorauswirft, sagt man das, ist aus dem Jahr 1966. Okay. So, wir haben diese vorherigen Lemmata, das heißt, wir können über die Struktur von unserer ZT-Gruppe schon einiges sagen. Insbesondere kann man dann schlussfolgern, wenn man alles zusammenbaut, dass die Zentralisatoren von Evolutionen in einer Zwei-Süder-Untergruppe liegen. Das heißt, dann hat man sofort die CET-Eigenschaft. Interessant ist jetzt, woher der Rest kommt. Die Gruppe ist nicht arisch. Okay, aber wie kommt man auf einfach? Naja, da sagt Suzuki jetzt, wenn man einen nicht-trivialen, echten Normalteiler hat, dann kann der keine Zwei-Süder-Untergruppe enthalten. Ansonsten kann man damit dem Capelli-Argument was machen. Dann nimmt man sich die ganze Notation von vorher her. Dann kann man zeigen, dass der Normalteiler, den man sich da hergenommen hat, defektive, ungerade Ordnung hat. Und dann kann man in der Faktorgruppe argumentieren und kriegt dann dort einen Widerspruch. Und hier ist das Ding. Wenn man in der Faktorgruppe anfängt zu argumentieren, dann findet man raus, erstens, der Normalteiler ist in Wirklichkeit schon der größte Normalteiler ungerader Ordnung. Und zweitens, die Evolution, die man da findet, ist in der Faktorgruppe zentral. Und das ist ein Vorscheidungsring von Glaubermanns Stärke. Aus dem Jahr 1966. Außerdem kommt bei der Charakterisierung von ZT-Gruppen wieder dieser verallgemeinerte Zentralisator vor, C-Stern, darüber habe ich mich auch gefreut. Und die Spezialfälle, dass man da in zyklische oder Quaternionen zwei Süderfuntergruppen reinläuft, die laufen hier ständig herum. Das heißt, man sieht auch schon, dass man diese Gruppen verstehen muss und dass man vor allem verstehen muss, ob es sein kann, dass solche Gruppen einfach sind und nicht arisch. Bei den zyklischen Zwei-Süder-Gruppen haben wir darüber schon gesprochen. Bei den Quaternionengruppen ist da noch was zu tun, aber wie einige hier im Raum wissen, gibt es da den berühmten Satz von Brauer Suzuki. So, auf der Suzuki. Das ist der gleiche. Was ich auch noch toll fand, als ich mir diese Arbeiten angeschaut habe, war einfach zu sehen, wie Konzepte entstehen. Also diese Idee, dass man sich auf die Primzahl 2 konzentriert und dass man sich überlegt, was für interessante Eigenschaften können jetzt Zentralisatoren von 2 Elementen haben, damit man anfangen kann, die Gruppenstruktur einzuschränken und Klassifikationsresultate zu zeigen. Das ist ja wirklich was Strategisches. Das ist nicht einfach irgendeine Ansammlung von Sätzen, sondern man merkt, da ist eine Idee dahinter und es geht in eine Richtung. Die Aussagen werden allgemeiner, man versteht immer mehr, immer mehr, immer mehr und alles dreht sich um die Primzahl 2. Das ist das, was ich da aus der Zeit so herauslese. Und es passiert noch mehr, aber das sehen wir dann gleich im Original und ich möchte gucken, ob es vorher noch Fragen gibt. Ja? Vielleicht?
Nee, das ergibt alles einen Sinn.
Also, das freut mich, wenn Dinge Sinn ergeben. Nee, wir gucken gleich, wie es in den Arbeiten aussieht.
Ich bin gerade bei der Wirkung von Punktstabilisator, der wirkt ja transitiv auf allem, außer dem Punkt, den er stabilisiert. Den hat man ja
Zeitpunkt Transitivität
genau.
Und in dem Moment,
wo du
einen regulären
Normalteiler
hast.
Dann hat man die Fibonius-Gruppe, dann hat man da die
Dübel-Untergruppe. Ja. Genau.
Und die ist dann auch konjugiert und dann.
Okay. Genau, deswegen hast du diese hohe Transitivität. Also große konjugierten Klassen. Ja, genau. Ja. Wer braucht eine Pause? Wir haben ja letztes Mal besprochen, dass ich ein paar Minuten länger Vorlesung mache und wir dann gucken, was im Übungsteil passiert. Wer braucht jetzt eine Pause, bevor wir in die Originalarbeiten schauen? Für so, weiß nicht, 10 Minuten vielleicht. Niemand braucht jetzt eine Pause, lieber danach eine Pause. Okay. Aber es sind müde Gesichter, das heißt, ich muss jetzt spannende Dinge erzählen. Mal gucken, ob mir das gelingt. Erstmal starten wir alles. Das dauert sowieso einen Moment, das heißt, da kann man jetzt einmal durchatmen. Können Sie jetzt alle einmal durchatmen? Genau, essen, trinken, stärken. Und dann werde ich mich gleich einfach sehr freuen und das hilft vielleicht beim Wachbleiben. Ich habe auch noch ein paar Kommentare zur Diversität. Können wir auch machen. Denn. Nein, ich möchte noch nicht zu weit vorgreifen. Okay, dann mache ich mal die ganzen Arbeiten auf.
Die haben wir uns schon angeguckt. Sind wir uns einig, dass die 61er Arbeit jetzt erstmal die interessanteste ist zum Reingucken? Die letzte? Und dann möchte ich, glaube ich, noch meine Präsentation aufhaben. Ja, ich weiß, dass ich keine Internetverbindung habe. Jedes Mal dasselbe. So, da haben wir die Sachen aus der 59er Arbeit. Ja, und das, was danach passiert, das zeige ich. Dann, na dann gucken wir einfach direkt ins Original. Muss ich bestimmt noch irgendwie größer machen, kann ich das? Ja, das kann ich größer machen. Okay, dann kann ich das jetzt auch zeigen. Das wird jetzt einen Moment dauern. Das ist, glaube ich, alles schon richtig. Oh, das geht immer so schnell. Noch größer vielleicht. Ups. Okay, also was ist hier los? Wir haben hier die Arbeit mit den nilpotenten Zentralisatoren. CN. So fing es an. Das ist jetzt die Arbeit aus dem Jahr 1961, die wir uns da angucken. Und dann sagt er, ja, ich sage jetzt, eine Gruppe heißt P-Gruppe für irgend so eine Property, wenn sie halt diese Property hat, okay. Und dann sagt er, was das Ziel seiner Arbeit ist, nämlich, dass er gerne die nicht auflösbaren CN-Gruppen so gut wie möglich verstehen möchte. Also er möchte möglichst gut verstehen, in was für Gruppen die Zentralisatoren von nicht-trivialen Elementen nilpotent sind. Und sagt auch, was so die Vorläufer sind und die Vorarbeiten, spricht über den Spezialfall, dass die Zentralisatoren von nicht-trivialen Elementen Abelsch sind. Das haben wir alles schon gesehen. Und nach diesem ganzen Vorgeplänkel kommt dann, dass ein Spezialfall der sogenannten Burnside Conjecture bewiesen wurde. Und ich möchte nochmal in Erinnerung rufen, das ist die Vermutung, dass Gruppen ungerader Ordnung auflösbar sind. Wir sehen hier also jetzt einen expliziten Hinweis, Spezialfälle davon sind bereits bewiesen worden. Das ist auch wieder so ein Foreshadowing, es dauert nicht mehr lange, bis der volle Satz bewiesen wird. Und deswegen ist auch kein Zufall, dass da die Namen Veit und Thompson stehen. Dann kommen noch mehr Eigenschaften, die haben wir uns angeguckt, CIT. Dann redet er darüber, wie die Eigenschaften zusammenhängen, da habe ich jetzt manches weggelassen. Gucken wir weiter. Da bezieht er sich auf Zassenhaus und dass da nämlich Spezialfälle schon von ihm untersucht worden sind. Und da kommt die Eigenschaft Z, dann ZT, das haben wir alles gesehen. Dann wieder ein paar Zusammenhänge, ja, aus Z oder aus der Eigenschaft ZT kann man schlussfolgern, dass die Gruppe eine einfache CIT-Gruppe ist. Da nimmt er einen Satz von später vorweg, den wir auch gerade gesehen haben. Und hier kommt ein Satz. Ich habe ja gesagt, wenn man jetzt dieses letzte Resultat, das wir hier besprochen haben, zugrunde legt, dann möchte man wissen, was die einfachen nicht-abelschen CIT-Gruppen sind. So, darauf läuft es irgendwie hinaus. Und hier ist ein Satz dazu in dieser Arbeit von Suzuki. Er sagt, na, da kommt halt so eine ZT-Gruppe raus, also so eine besondere Zassenhaus-Typ-Gruppe. Ah, Zassenhaus-Type. Das könnte die Erklärung sein für ZT. Zassenhaus-Type, das gefällt mir. Oder es ist halt eine von diesen klassischen Gruppen, die da stehen. Wir denken wieder PSL 2 irgendwas oder PSL 3 irgendwas in diesem letzten Fall. Und dann gibt es noch irgendwelche Einschränkungen. Das heißt, es ist eigentlich ziemlich gut bekannt, was da passiert, außer man ist in diesem Zassenhaus-Type, wo es jetzt hier so aussieht, als wüsste man da eben noch nicht alles. Ansonsten würde er ja alles explizit da hinschreiben. Das heißt, er sagt, und ich finde es super nachvollziehbar, so wie das in dem Satz aufgebaut ist, um jetzt die einfachen CIT-Gruppen komplett zu verstehen, müssen wir nur noch in Anführungsstrichen diese Zassenhaus-Type-Gruppen verstehen. Und dann sagt er, ja, da gibt es schon Beispiele, bla bla bla. Bis vor kurzem war das auch die einzige Familie von Gruppen, die da bekannt waren. Aber der Autor, also Suzuki selbst, hat vor kurzem eine weitere unendliche Familie von Gruppen mit dieser Eigenschaft gefunden. Das sind die sogenannten Suzuki-Gruppen. Tada, neue Serie von Gruppen, Anfang der 60er Jahre. Beziehungsweise Ende der 50er. Das ist die einzige Serie von endlichen einfachen Gruppen mit zu drei Teilen aufeinander Ordnung. Es gibt keine anderen. Alle anderen endlichen einfachen Gruppen haben durch dreiteilbare Ordnung diese Sophie-Gruppen nicht. Das macht die sehr, sehr besonders. Und über die spricht er hier unter anderem. Dann gucken wir weiter. Ich habe hier noch etwas. Genau, wir erkennen hier einige Resultate wieder, die wir uns angeschaut haben. Und jetzt möchte ich, Moment, möchte ich noch mehr zeigen. Ich glaube, im Wesentlichen war es das. Ich dachte, ich zeige noch mal so ein bisschen, wie hier argumentiert wird. Also viel mit Involutionen und wo die Zentralisatoren liegen oder wo die konjugiert sind. Wir sehen hier aber auch Darstellungstheorie. Hier im zweiten Absatz geht das los mit einem Charakter zu irgendeiner Darstellung. Es ist also technisch durchaus vielseitig, was da in dieser Arbeit geschieht. Und wir gehen mal ins Ende, um zu gucken, worauf er sich bezieht, also was seine Referenzen sind. Noch viel mehr Darstellungstheorie, noch viel mehr Darstellungstheorie. Das war wirklich sehr, sehr viel. Es ist auch eine vergleichsweise lange Arbeit, also für die Zeit, über 40 Seiten. Und viele, viele Referenzen. Wenn wir hier mal gucken, das geht los mit Brauer Fowler, so bin ich auf die Arbeit gestoßen, Brauer Suzuki Wall, ja, also so ein paar alte Bekannte. Und ich habe es gerade schon angedeutet, man möchte was wissen über Gruppen mit Quaternionen, zwei Sylow-Untergruppen. Da steht es, Referenz 3. Das ist der berühmte Brau-Suzuki-Satz, den hier einige im Raum kennen. Dann 7, Veit, Hall und Thompson. Endliche Gruppen, in denen Zentralisatoren von nicht-trivialen Elementen nilpotent sind. Das ist der angedeutete Spezialfall, wo das heute sogenannte Odd-Order-Theorem in einem Spezialfall bewiesen wurde. Und dann ja so ein paar übliche Sachen. Wenn man Arbeit in der Zeit anguckt zu diesen Themen, dann gibt es ein paar Referenzen, die sich wiederholen, einfach weil da die gleichen Sätze immer wieder auf ähnliche Weise verwendet werden. Suzuki baut auch stark auf eigenen Arbeiten auf, sehen wir hier. Zur Dissertation von Thompson, die hier in der Referenzliste steht, gibt es noch einiges zu sagen. Ich hoffe, dass ich irgendwann mal ein Original in die Hand kriege. Die würde ich wirklich einfach gerne besitzen. Wie bitte?
Hat die auch einen Titel oder heißt die einfach nur dieses?
Bestimmt, aber ich kenne, ich müsste mal im Math Genealogy Project gucken, ob da der Titel steht. Doch, der ist bestimmt bekannt. Interessant, dass er hier nicht steht. John Griggs Thompson, dann findet man ihn. Und Zassenhaus hatten wir auch schon erwähnt, dass es teilweise auf Arbeiten von ihm aufbaut, aber dass jetzt eben eine neue Serie von Gruppen gefunden wurde, die von diesem Typ ist, von diesem Zassenhaus-Typ und die vorher nicht bekannt war.
Hast du von Zassenhaus von dem 1937, also das Buch von 1937?
Ich besitze sein Gruppentheoriebuch, ja.
Von 37?
Müsste ich gucken, ob es wirklich genau diese Ausgabe ist und ich habe es auch länger nicht mehr gesehen. Ich hoffe, ich habe es niemandem geliehen und nicht wiedergekriegt. Ja, aber ich besitze
es
eigentlich.
Ja. Ich finde es online nicht. Ich finde nur ältere Versionen digital online,
ja.
Was doof ist.
Ja.
Oder würde ich gerne noch reingucken?
Ich kann schauen, ob ich es finde und vor allem, welche Version ich habe, also welche Auflage. Die tatsächliche Sensation, Moment, jetzt muss ich hier kurz muten, damit ich in Ruhe suchen kann. Die tatsächliche Sensation passiert wenige Jahre später. Oh, vielleicht habe ich das jetzt hier nicht. Das wäre natürlich ganz blöd. Ja, ich muss tatsächlich die Sensation an den Anfang der nächsten Vorlesung stellen, denn ja, denn was jetzt kurz danach passiert, also in den nächsten Jahren, nachdem jetzt ja eine neue Serie einfacher Gruppen gefunden worden war, kann man sich ja vorstellen, liegt jetzt irgendwie in der Luft. Wir können da also noch mehr finden. Die klassischen, die heute nennt man die klassischen Lie-Typ-Gruppen, also sowas wie PSL, PSU und so, die waren, soweit ich das weiß, zu der Zeit alle schon klassifiziert, bestimmt, die waren alle bekannt und da waren auch schon Eigenschaften bekannt. Was Suzuki gefunden hat, ist, und auch da hoffe ich jetzt wieder, ich erinnere mich richtig, dass es da wirklich noch nichts anderes gab, die erste sogenannte exzeptionelle Serie von Lie-Typ-Gruppen. Also wir unterscheiden bei den Lie-Typ-Gruppen so zwei Geschmacksrichtungen. Da gibt es einmal die klassischen, bei denen man so an Vektorräume mit Formen und sowas denkt und halt Gruppen, die darauf wirken und die Form respektieren. Da kommt das alles her. Und dann gibt es noch andere Lie-Typ-Gruppen, die wir exzeptionell nennen. Und da sind, wenn ich mich richtig erinnere, die jetzt nach ihm benannten Gruppen, also die Suzuki-Gruppen, die erste Serie, die da entdeckt wurden. Später gab es noch weitere. Und jetzt kann man sich vielleicht vorstellen, dass wenn also jetzt da diese Klassifikationsresultate kommen und jemand da eine neue Serie von einfachen Gruppen findet, dass dann vielleicht so ein bisschen in der Luft liegt, vielleicht ist da noch mehr zu tun, vielleicht gibt es noch Methoden, noch Ideen, wie man neue einfache Gruppen finden kann, die wir bisher noch nicht gesehen haben. Und das ist ja ein völlig anderer Ansatz als der, den wir in der ersten Phase gesehen haben, wo man so die Ordnungen lang schaut und guckt, ob man irgendwas Neues finden. Das ist eine völlig andere Strategie. Und wie sich zeigt, gibt es auch noch weitere Serien von diesen exzeptionellen D-Typ-Gruppen. Aber es passiert eben noch was anderes. 65, glaube ich, war das. Und nächstes Mal zeige ich das, was damit zu tun hat und zeige sozusagen die Geburtsurkunde. Es wird nämlich die erste moderne sporadische Gruppe gefunden. Und auch da geht es um diesen Ansatz von Brauer und Fowler, aber er wird anders interpretiert. Man guckt sich jetzt nicht einfach nur Elemente der Ordnung 2 und ihre Zentralisatoren und irgendwelche Eigenschaften an, so wie Suzuki das gemacht hat, sondern man steigt sehr konkret ein, das heißt, man nimmt diese Brauer-Fowler-Idee ernst. Wenn ich einen vorgegebenen Evolutionszentralisator habe, dann gibt es nur endlich viele Möglichkeiten, wie sowas in einer einfachen Gruppe leben kann. Auf die Art und Weise mit einem gewissen vorgegebenen Zentralisator wird einige Jahre nach dem, was wir jetzt besprochen haben, die erste moderne sporadische Gruppe gefunden. Und damit werden wir nächste Woche in Phase 3 einsteigen. Ich beginne dann mit dieser Gruppe und mit der Geburtsurkunde, so nenne ich das, denn es wurden dann zu der Zeit manchmal per Post so Ankündigungen verschickt und wir besitzen einige solche Ankündigungen. Also quasi so Zettel, auf denen stand, ich denke, ich habe eine neue einfache Gruppe gefunden. Und da standen da so ein paar Eigenschaften drauf und es wurde so verschickt, lange bevor es eine ordentliche Veröffentlichung gab und dann normalerweise auch als Vermutung formuliert. Aber es sieht häufig aus wie eine Geburtsurkunde. So, hier ist was Neues in die Welt gekommen. Und die erste solche Gruppe war die inzwischen J1 genannte erste Janko-Gruppe. Deswegen kommt dann auch der Name Janko. Und ich habe noch ein bisschen was zum Thema Diversität. Wir haben jetzt gesehen, dass alles, was wir gelesen haben, war auf Englisch. Wir haben gesehen, dass sich ein etwas anderer Schreibstil da etabliert und dass auch die Artikel mehr so aufgebaut sind, wie wir das von modernen Artikeln kennen. Wenn man sich die Leute anguckt, die da jetzt gearbeitet haben und die da zitiert wurden, dann sind die auch geografisch ein bisschen stärker verteilt. Wir haben ja in Phase 1 im Wesentlichen nach Europa geschaut, das ist jetzt anders. Der Raum, in dem wir uns da bewegen, auch geografisch, wird größer. Es ist immer noch so, dass es sehr männlich dominiert ist. Es ist schwierig bei den Leuten, auch wenn man sich die Studis anguckt, die Leute, die da Arbeiten geschrieben haben, Frauen zu finden. Mit ein, zwei Ausnahmen, aber über die können wir dann auch in Phase 3 sprechen. Jetzt möchte ich erstmal gucken, ob es noch irgendwelche Fragen oder Anmerkungen gibt oder Wünsche. Ne? Denn wir nähern uns jetzt ja der letzten Phase. Und da habe ich einiges vorbereitet, aber da nehme ich auch gerne noch Wünsche. Ja.
Ich bin mir tatsächlich nicht sicher, ob die Suzuki-Gruppen die ersten exzeptionellen Gruppen waren. Weil ich bin mir gerade nicht sicher, ob das publiziert wurde während des Chicago-Years. Auf jeden Fall war da in Kanada dieser Ben Hackery, der da auch diese Familie.
Das wäre dann vorher, also wenn das da schon bekannt und publiziert war, dann wäre das vorher, die Gruppen, die wir jetzt Re-Gruppen nennen. Das ist mir halt nicht präsent, ob das vorher publiziert wurde. Kann ja auch sein, dass die Publikation später war, aber das könnten wir nachprüfen. Ja, das könnten wir auf jeden Fall nachprüfen. Danke. Was noch? Wünsche? Hinweise? Okay, dann hören wir jetzt auf und reden kurz über die Übung.